die große Abrechnung mit Finanzinfluencern. So oder so ähnlich könnte man diese Folge wahrscheinlich auch nennen. Aber ich möchte hier einmal differenziert drauf schauen, und zwar bietet eine neue Studie einen hervorragenden Anlass dafür. Denn es wurde untersucht, wie viele der Finanzinfluencer eigentlich wirklich Fähigkeiten haben, was die mit den Fähigkeiten von denen unterscheidet, die keine Fähigkeiten haben oder die noch schlimmer sogar kontraproduktive Tipps geben, und welches Problem sich dann tatsächlich noch offenbart, wenn man sich das Verhalten derjenigen anschaut, die diesen Tipps folgen. Ein sicherlich kontroverses, aber auch hochaktuelles, spannendes und, das kann ich versprechen, sehr lehrreiches Thema. Also viel Spaß. Ja, heute geht es mal um eine relativ neue Form der Informationsbeschaffung, und zwar um Influencer, konkreter um Finanzinfluencer oder wie man es dann auch gern mal verkürzt nennt, Finfluencer. Und genau diesen Namen trägt tatsächlich auch ein neues Paper vom Swiss Finance Institute, wo verschiedene Personen von verschiedenen Universitäten daran gearbeitet haben. Ganz konkret heißt es Finfluencers und erschien erst vor wenigen Wochen. Da dieses Thema so neu ist, gibt es gar nicht so viele belastbare Daten dazu, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Also die Personen, die tendenziell auf irgendeine Art und Weise Follower haben, können die eigentlich bessere Tipps geben, können sie es nicht, zu welchen prozentualen Anteilen und wie erkennt man vielleicht die, die bessere Tipps geben und die, die schlechtere Tipps geben und wie gehen eigentlich andere damit um, was sind auch die Auswirkungen von diesen Finfluencern, und da gibt es eben in genau dieser Studie ziemlich spannende Erkenntnisse. Kann ja auch spannend sein, auch wenn ich mich jetzt selber ungern so bezeichnen würde, aber natürlich rede ich ja auch, Menschen hören mir zu, und wenn man da jetzt den Begriff des Influencers verwenden möchte, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, dass man irgendwie beeinflusst, ja, dann wird das wahrscheinlich auch hier bei mir gerade der Fall sein, und ich finde, es wäre auch etwas naiv, das abzustreiten, weil man sich auch klar sein muss, dass man hier influenzen kann, dass man Leute beeinflussen kann, und entsprechend geht auch eine Verantwortung damit einher. Das wäre unsinnig, das, glaube ich, abzustreiten. Der Begriff ist natürlich jetzt aber nicht der positiv besetzteste, weil man da vielleicht auch an andere Leute denkt, vielleicht auch an Leute, die einfach nur Influencer sind, wo man jetzt gar nicht weiß, was unbedingt die Qualität ist, oder Leute, die eigentlich nur berühmt sind, weil sie berühmt sind, also wo es irgendwie keine Expertise oder sonst etwas gibt. Wenn man zumindest mit einer gewissen Expertise, einer Kompetenz oder mit irgendeinem Ansatz Menschen einen Mehrwert bringen kann und dadurch eine gewisse Bekanntheit bekommt, dann ist das in meinen Augen nichts Verwerfliches. Dann bin ich persönlich da eher froh drüber, wenn das bei mir der Fall sein sollte. Ich höre selber auch vielen anderen Menschen zu. Am Ende sind ja auch alle Infos irgendwie Menschen gemacht, auch wenn da mal ein Unternehmensname draufsteht. Und das betrifft den Bereich Aktien, Finanzen und auch viele andere Bereiche. Aber zu meinem persönlichen Fazit auch nochmal mit den Erkenntnissen der Studie, da komme ich dann am Ende nochmal. Gehen wir erstmal in diese Studie rein. Und das Setup ist folgendermaßen. Es wurde eine Plattform oder Daten von einer Plattform untersucht. Und zwar wurde der Zeitraum 2013 bis Ende 2016 gewählt. Also man muss sagen, wir haben hier keinen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wir wissen ja auch, über einige Jahre können sich auch mal gewisse Irrationalitäten im Markt halten. Aber hier ist das eben der mehrjährige Zeitraum, der hier untersucht wurde. Und zwar haben die Autoren sich da die Plattform StockTwits genommen und Daten, ja, von dieser letztendlich ausgewertet, auch noch Tweets ausgewertet und das Ganze dann noch, ja, abgeglichen mit eigentlich Renditedaten von einzelnen Aktien. Das Ganze ist eine englischsprachige Plattform. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, der Name war mir bekannt, aber ich habe diese Plattform selber noch nie genutzt, nie angeschaut. Und ich würde es mal so beschreiben, dass es wie eine Art Twitter ist, das aber einzig und allein auf Aktien fokussiert ist, und ich kann dann beispielsweise in die Suche Apple eingeben und dann sehe ich unterschiedliche Profile, die letztendlich tweetartig irgendetwas schreiben, die also in kurzer Form Gedanken schreiben. Ich kaufe, ich verkaufe, oder es werden irgendwelche Grafiken geteilt mit irgendwelchen Charts oder irgendwelche kurzen Kalkulationen. Und dort wurden tatsächlich 29.000 Profile oder letztendlich Finfluencer, so wird es dann genannt, untersucht, weil dort können letztendlich alle sich gegenseitig folgen, und dann gibt es natürlich einige, ja, denen mehr Menschen folgen und andere, denen weniger Menschen folgen. Und über diesen Zeitraum konnte man ganz gut nachverfolgen, wer hat eigentlich wirklich eine überdurchschnittliche Rendite oder wer erzielt diese, oder wer hat auch noch vielmehr eine Fähigkeit, die sich erkennen lässt. Also hat auch nicht nur eine außerordentlich gute Rendite, eine Outperformance, sondern bei wem geht das auch nicht nur auf Glück, sondern tatsächlich auf Fähigkeiten zurück. Das Ganze wurde dann in drei Gruppen eingeteilt. Also man hat dann geguckt, wie gut sind diese Leute eigentlich. Und dann gibt es die Gruppe der Skilled-Finfluencer, also die Fähigkeiten haben. Dann gibt es die Unskilled-Influencer. Und dann gibt es die mit dem Negative-Skill, also die letztendlich tatsächlich eher Geld vernichten, die eher eine Underperformance kontinuierlich erzielen, also ein Anti-Skill haben, so wird das hier genannt. Also, wer erreicht eine positive Outperformance, wer ist eher neutral und wer erreicht sogar eine Underperformance? Und die Ergebnisse, und das muss man sagen, das fand ich schon erschreckend und deswegen ist das auch in meinen Augen hier, das ist eines der negativen Ergebnisse einer solchen Studie, dass 28% der Finfluencer tatsächlich ein Skill haben und es schaffen, auch auf monatlicher Basis eine Outperformance zu erzielen oder mit ihren Tipps auch eine Outperformance zu liefern. 16% sind unskilled, da würde man sagen, die sind eigentlich durchschnittlich, und 56% sind anti-skilled. Also 56% liefern tatsächlich eine Underperformance, bei denen kann man nicht mal eine Fähigkeit erkennen, man kann eher eine Kontrafähigkeit erkennen und man sollte eigentlich das Gegenteil davon tun, was 56% der Finfluencer empfehlen. Bei 16% nimmt man keinen Schaden und bei 28%, da kann man immerhin auch profitieren. Und die Studie ist relativ lang, also diese PDF-Datei, die umfasst 57 Seiten, einen Teil davon, wo die Ergebnisse erklärt werden, einen großen Teil, wo die Methodik drinsteckt und noch Anhang und weitere Literatur. Und ich breche das mal auf die 10 wichtigsten Erkenntnisse runter, die ich in dieser Studie hatte. Die erste Erkenntnis, also mal alles aufbauend jetzt auf diesen ersten Ergebnissen, die ja vielleicht auch für einige erstmal erschreckend sind. Die erste Erkenntnis ist, dass es eine Beständigkeit gibt. Also die, die tatsächlich diesen Skill haben, die können diesen auch aufrechterhalten. Das ist also kein Produkt reines Glücks, sondern man kann letztendlich den Datensatz splitten, guckt, wer hatte den Skill in der ersten Hälfte und wo landen diese Personen in der zweiten Hälfte. Das Ganze könnte dann rein zufällig sein, dann wäre alles nur Glück. Oder die, die in der ersten Hälfte schon diesen Skill bewiesen haben, haben ihn tendenziell auch in der zweiten. Und genau das konnte man hier feststellen. Die zweite Erkenntnis ist, naja, das habe ich gerade schon eigentlich vorweggenommen, die meisten sind leider eher schlechte Tippgeber oder schlechte Ratgeber. Ihre Einschätzungen zu Aktien scheinen eben meistens schlecht zu sein. Und die dritte Erkenntnis baut aber direkt darauf auf, es gibt aber auch gute Finfluencer. Und auch das ist ja so ein Punkt, dass man dann vielleicht ja, mal alle in einen Topf steckt. Und die Gefahr birgt das natürlich auch. Wenn ich jetzt diese Podcast-Folge nenne, die dunkle Wahrheit der Finanzinfluencer. Und jemand nimmt diese Studie und geht dann raus und sagt sich, ja, ich wusste es doch, die haben alle keine Ahnung. Ja, das ist eben nicht das, was die Studie sagt. Also auch hier muss differenziert werden. Und man kann auch positiv sagen, und tatsächlich genau das führt die Studie auch nochmal aus, gibt es über ein Viertel der Finfluencer, die hier tatsächlich eine deutliche Fähigkeit beweisen. Also das sind ja auch Leute, die nicht zwangsläufig irgendwo bei Investmentunternehmen oder Fondsgesellschaften sitzen, sondern die tatsächlich, wo tatsächlich über ein Viertel es schafft, gute Einschätzungen zu liefern. Und die Autoren schreiben auch dazu, das ist natürlich alles in Englisch und dann von mir übersetzt, aber dass die konventionellen Methoden eigentlich einen Fakt vergessen lassen, wo sie dann auf andere Paper referenzieren, das ist tatsächlich per Social Media nützliche Informationen gibt. Man muss nur unterscheiden zwischen denen, die nützliche Informationen liefern, die selber Fähigkeiten besitzen und denen, die es nicht tun. Und dass das eigentlich die schwierige Stelle ist, an der es scheitert. Also das Problem ist nicht Social Media. Das Problem ist nicht, dass Menschen sich per Social Media über Aktien äußern, sondern das Problem ist vielmehr, dass die Leute den Leuten folgen, tendenziell, dazu kommen wir aber gleich nochmal, die eine schlechtere Performance haben, die weniger Skill haben. Und bei Fondsmanagern, da stellen die das wohl schon eher fest, dass das Geld tatsächlich dahin geht, wo Fähigkeiten eher vertreten sind, aber bei Social Media eben weniger. Kommen wir aber erstmal zu Erkenntnis Nummer 4 und da gehen wir jetzt wirklich in die Faktoren rein, warum eigentlich bestimmte Finfluencer besser sind als andere und was diese Gruppen einfach unterscheidet. Und da gibt es noch Charts dazu und die sind teilweise, ich würde schon fast sagen, absurd deutlich. Also wo man wirklich sieht, von denen, die einen Skill haben, da kippt teilweise eine Verhaltensweise komplett ins Gegenteil im Vergleich zu ja, den anderen beiden Gruppen. Und die vierte Erkenntnis ist die Aktivität. Was ganz klar festgestellt werden kann, ist, dass die, die einen Skill besitzen, viel weniger aktiv auf der Plattform sind als die, die weniger Skill besitzen. Also die, die diesen Anti-Skill auch vor allem haben, da könnte man jetzt etwas plakativ ausgedrückt sagen, die haben zu allem eine Meinung, die haben immer sofort eine Meinung und die haben auch zu ja, jeder Aktie eigentlich eine Meinung. Und die, die den Skill haben, die äußern sich eher weniger und dafür scheinen das, was sie dann sagen, das, was sie äußern, eben ja, deutlich kompetenter zu sein. Ich kann das persönlich gut nachvollziehen, weil es nun mal gerade, also hier reden wir ja auch über Aktien, also das Einschätzen von Aktien, welche Aktie könnte tendenziell ja gerade zu stark abgestraft sein, welche könnte vielleicht gerade zu optimistisch bewertet sein, wo könnte man eine Outperformance erzielen. Das ist meiner Erfahrung nach auch nichts, wo man sich am Tag 5 Aktien anschaut und man kann alle perfekt einordnen. Das kann eher mal etwas sein, wo man sich eine Woche lang mit einer Aktie beschäftigt. Also wenn ich eine Analyse für Strategy Invest vorbereite oder wie ich zuletzt auch mal eine Vonovia-Aktienanalyse hier veröffentlicht habe, das ist nichts, was innerhalb weniger Stunden oder einem Tag passiert. So, das ist tagelang, das ist Podcasts hören, Videos anschauen, Geschäftsberichte durchforsten, andere Meinungen angucken, das Ganze dann nochmal liegen lassen und überlegen, wo fehlen noch Punkte, wo sind Fragen noch nicht ganz klar und das dann alles zusammenpacken. Da will ich ja gar nicht sagen, dass man alles hochkomplex machen muss. Es kann auch sicherlich mal einfachere und auch gute, einfache Kaufthesen geben. Aber ständig zu allem eine fundierte Meinung zu haben, daran glaube ich persönlich nicht. Und scheinbar scheint diese Studie das auch zu bestätigen, dass die mit mehr Skill sich eher weniger äußern. Und ja, mit wenig Skill hat man quasi zu allem immer eine Meinung. Erkenntnis Nummer 5 ist, dass die Finfluencer, die tatsächlich eine Fähigkeit haben, einen höheren Anteil negativer Tweets oder ja, Nachrichten in diesem Kontext haben. Das finde ich ganz spannend. Ich würde es mal so als Überschrift Skepsis nennen. Denn es gibt tatsächlich eine Neigung dazu, wenn man diesen Datensatz mal anschaut, also dann wird letztendlich ausgewertet, wie ist die, ja, ist ein gewisser Tweet auf dieser Plattform, ist der eher positiv oder negativ konnotiert. Und man sieht das tatsächlich relativ symmetrisch bei den Personen, die wirklich eine Fähigkeit haben, dass es eigentlich relativ symmetrisch verteilt ist, letztendlich ähnlich viele positive Tweets wie negative. Aber bei den Anti-Skilled und Unskilled, da ist das deutlich in den positiven Bereich verschoben. Also anders gesagt, da geht es eher um positive Nachrichten, diese zu teilen, diese zu verbreiten. Ich sage es auch mal überspitzt, dieses, ja, überall sind Renditechancen und da wird nur auf die Chancen eingegangen, aber eigentlich gar nicht auf die negative Seite. Und das sieht man eben viel mehr bei denen, die tatsächlich eine Fähigkeit haben. Die Erkenntnis Nummer 6 ist, selbst zu denken, vielleicht auch eigenständig zu denken und auch unabhängig von Trends zu denken. Denn genau das wird hier auch relativ ausführlich in der Studie beschrieben und entdeckt. Es wurde untersucht, inwiefern die Gruppen diesen typischen Investment-Verhaltensweisen unterliegen. Also Momentum. Wie sehr setzt man einfach nur auf Kurstrends? Oder gibt es eben konträre Strategien, also eher antizyklisch zu investieren? Return Chasing, immer dort zu investieren, wo die Rendite gerade am höchsten war. Oder auch einfach das Herdenverhalten. Also auch viele Verhaltensweisen, die man so erstmal vielleicht nicht unbedingt haben möchte oder die negativ konnotiert sind. Was jedenfalls hier festgestellt werden konnte, ist, dass die Finfluencer, die einen Skill haben, ziemlich unabhängig davon agieren, was gerade der Trend an der Börse ist und auch ziemlich unabhängig von Kursentwicklungen agieren. Umgekehrt finden die Autoren aber heraus, dass die Anti-Skilled-Finfluencer sehr stark auf Momentum setzen und auch viel auf dieses, ja, sie nennen es Social Sentiment, also letztendlich auf die Stimmung bei Social Media, dass sie da eigentlich ziemlich, eigentlich nur das wiedergeben, was gerade die Social Media Stimmung ist. Also wenn beispielsweise bei Social Media eine bestimmte Lithium-Aktie oder Tesla oder Nvidia oder irgendeine andere Aktie gehypt wird, dann machen diese Finfluencer das tendenziell mit, wo die mit den Fähigkeiten aber ziemlich unabhängig davon agieren und auch handeln. Tatsächlich sind auch diese beiden Erkenntnisse, also Erkenntnis 5, skeptisch zu sein und Erkenntnis Nummer 6, auch selbst und eigenständig zu denken und sich nicht davon verrückt machen zu lassen. Etwas, was übrigens auch Warren Buffett immer wieder betont, dass es gar nicht unbedingt um Intelligenz geht beim Investieren, sondern einfach auch mal unabhängig denken zu können und sich nicht verrückt machen zu lassen, um das Temperament, so nennt er es dann wörtlich. Aber diese beiden Punkte, das waren auch mal die Kernpunkte, die ich mal kritisiert habe. Ich habe mal darüber gesprochen, warum Influencer so viele Schrottaktien empfehlen. Und das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die darauf ziemlich einzahlt, dass ich das Gefühl hatte, und das kann ich aus einer Reichweitenperspektive auch nachvollziehen, ich glaube, daher kommt das auch, dass viele einfach positive Aktienempfehlungen sehen wollen. Kann man ja auch erstmal grundlegend verstehen. Du willst vielleicht nicht diesen Podcast hören, wo ich über 10 Aktien spreche und am Ende nur sage, bei 10 Aktien, nee, die sind nicht kaufenswert. Genau das könnte aber mal die Realität sein in einer Phase, wo die Börsen überbewertet sind. Da macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn irgendjemand die ganze Zeit die neuen Kursverdoppler vorstellt oder Aktien hat, die total unterbewertet sind. Wenn das aber die ganze Zeit stattfindet, ja, dann ist die Frage, wie fundiert das wirklich noch sein kann. Es ist aber das, was dann viele sehen wollen, was anscheinend dann besser funktioniert. Und das sind dann auch oft die, wo eh schon viele investieren. Also einfach Hype-Aktien. Ich habe immer wieder hier diese Hype-Aktien kritisiert, wo sich gewisse Fan-Bubbles auch bilden. Oder wo man auch sieht, wenn eine Aktie gestiegen ist, dann reden alle nur positiv darüber. Und wenn eine Aktie gefallen ist, dann kann sich keiner wieder vorstellen, wie diese Aktie überhaupt mal steigen konnte, wie man die überhaupt mal kaufen konnte. Also auch die letzten Jahre waren da sehr extrem. Auch zuletzt habe ich ja schon über diesen Börsenwahn gesprochen, was da eigentlich so die letzten Jahre passiert ist und was man da wohl mal so, ja, als Fazit ziehen sollte. Aber genau das sind diese Punkte, warum auch Influencer so viele Schrottaktien empfehlen. Viele wollen halt nur Aktienempfehlungen und es kommt immer am besten an oder bringt am meisten Reichweite, über die Aktien zu sprechen, die eben gerade in aller Munde sind und dann natürlich so über diese zu sprechen, wie es gerade alle tun. Vielleicht wissen die es nicht besser. Das mag, glaube ich, ein Teil sein, dass sie eigentlich also genau die gleichen Fehler machen, wie viele Privatanleger sie machen. Und auf der anderen Seite haben sie noch diesen Reichweitenanreiz, der, glaube ich, nicht unbedingt der gleiche Anreiz ist wie das, was eigentlich sinnvoll wäre, wenn man irgendwelche Informationen teilt. Da geht es, glaube ich, in meinen Augen eher darum, das Ganze differenziert zu tun, das unabhängig von einem Börsentrend zu tun, das nicht zwangsläufig positiv tun zu müssen, sondern einfach ergebnisoffen. Also ja auch nicht unbedingt negativ, außer man fokussiert sich nur auf Shortseller, aber ja, ergebnisoffen ist da eigentlich meine liebste Herangehensweise. Kommen wir zu Erkenntnis Nummer 7 und da geht es eigentlich eher in die Kritik der Follower, also auch uns alle, die anderen folgen. Und zwar hat man festgestellt, das ist wahrscheinlich so der zweitproblematischste Fakt hier nach dieser negativen Verteilung beim Skill. Je weniger Skill ein Finfluencer hat, desto mehr Follower hat er. Genau wissen wir natürlich nicht, warum das der Fall ist. Aber meine These ist, dass einfach viele Privatanleger selber nicht genau wissen, wie gute Geldanlage funktioniert. Sie haben vielleicht eine gewisse Intuition, sie glauben, man muss auf jeden Trend aufspringen und ja einfach mit irgendeinem Hype gehen und verstehen noch gar nicht, dass Bewertung eine Rolle spielt. Vielleicht auch ein Punkt, an dem wir alle, die diesen Podcast hören, auch mal irgendwo standen. Also ist ja auch normal, dass man viele Dinge nicht weiß, wenn man an die Börse kommt. Aber wenn man das nicht weiß, dann folgt man auch vielleicht eher den Personen, die genau das bedienen. Die also genau die gleichen Dinge falsch machen wie man selbst. Und da versteht man vielleicht nicht, dass der dann hier zu diesen Skilled-Influencern gehört, dass der da vielleicht anders rangeht, dass der gerade mal kritisch auf einen Hype schaut, dass der vielleicht auf eine weniger bekannte Aktie schaut oder dass die Analyse mal nicht aus zwei Sätzen besteht, sondern dass man sich dafür vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit nehmen muss. Vielleicht versteht man das nicht, vielleicht will man das auch gar nicht. Das, ja, auch Aufmerksamkeitsspannen, die tendieren ja eher in die kürzere Richtung. Aber das könnten auch die Gründe sein, warum die mit den weniger Fähigkeiten tatsächlich scheinbar es schaffen, mehr Follower anzulocken. Und einen Schritt weiter gehen die Autoren auch noch, denn sie haben auch festgestellt, dass die Tipps von diesen Influencern mit Fähigkeiten weniger Auswirkungen haben. Von denen, die aber keine Fähigkeiten haben, haben sie schon deutliche Auswirkungen gemerkt. Also dass es tatsächlich eine reale Handelsaktivität auslöst, wenn diese Tippgeber, diese Influencer quasi ihre Tweets äußern, aber dass es viel weniger auslöst, als wenn die Influencers machen, die tatsächlich Fähigkeiten haben. Erkenntnis Nummer 8 ist, dass die Tipps auch zu Überreaktionen führen. Und wir haben ja gerade festgestellt, die Follower, die Privatanleger, die folgen tendenziell leider eher den Followern, die schlechte Tipps geben oder dann maximal neutrale Tipps und dass es auch reale Handelsauswirkungen hat und dass daraus dann vor allem, weil das ja positiv verzerrt ist, also dass diese Finfluencer auch tendenziell oder die Finfluencer, die wenig Fähigkeiten oder keine Fähigkeiten haben, dass die dazu neigen, zu positiv zu sein. Und das führt dazu, dass in der meisten Zeit tatsächlich zu optimistische Glaubenssätze bestehen über Aktien. Also Anleger haben tatsächlich zu hohe Erwartungshaltungen. Und manchmal sind sie dann aber auch zu pessimistisch. Also man stellt quasi fest, tendenziell ist alles ins Positive verzerrt bei denen mit weniger Fähigkeiten. Und generell ist es aber auch deutlich extremer. Also wenn es dann mal negativ ist, dann ist man auch nochmal negativer. Und wenn es mal positiv ist, ist man nochmal positiver. Und generell neigt man eben dazu, in diesen Extrem zu denken. Oder eine Aktie ist gestiegen, dann findet die ganze Börse das sowieso super und der Finfluencer ohne Fähigkeiten, der betont das nochmal. Also der sagt dann nochmal, warum die Aktie jetzt wirklich super ist. Umgekehrt, wenn eine Aktie gefallen ist und alle finden die blöd und alle sind der Meinung, sie hätten es schon längst gewusst, dann haut er auch nochmal drauf und sagt, ja, das kann ja auch gar nicht sein, die Aktie wird nie wieder steigen und sowas. Also die Extreme sind häufiger und vor allem dieses positive Extrem. Und Erkenntnis Nummer 9, und es gibt noch so einen Literaturteil quasi, wo auf andere Literatur eingegangen wird, aber das wird einerseits mit eigenen Erkenntnissen gedeckt und noch einem anderen Paper aus dem Jahr 2022 mit dem Titel Echo Chambers. Da kann der ein oder andere sich jetzt vielleicht schon denken, worum es geht. Und zwar geht es um Echokammern und dass diese uns schaden. Oder im Deutschen nutzen wir auch oft das Wort Filterblase. Hier wird nämlich festgestellt, dass die Follower eher den Finfluencern folgen, die das sagen, was sie ohnehin schon denken. Und das gilt hier speziell für bestimmte Aktien. Also da konnte tatsächlich herausgefunden werden, dass man eher dazu neigt, den Personen zu folgen, die das Gleiche über eine bestimmte Aktie denken. Also ganz konkretes Beispiel, man neigt eher dazu, jemandem zu folgen, wenn man selber Tesla gut findet oder die Tesla-Aktie hält, der die Tesla-Aktie ebenfalls gut findet und nicht dem, der die Tesla-Aktie kritisiert. Ich glaube, Tesla ist da ein sehr gutes Beispiel, das da vielleicht auch jeder gut nachvollziehen kann, aber das geht dann ganz oft so. Und das Problem ist, dass man dadurch ja eher seinen eigenen Blick bestätigt. Ich kann verstehen, dass es auch wehtut, sich mit anderen Meinungen zu beschäftigen. Und manchmal bin ich wirklich erstaunt, wenn ich mal über Aktien spreche, dann teile ich positive Dinge und negative Dinge, teile auch gerne mal ein Fazit, das ja auch mal positive oder negative ausfallen kann. Und für mich ist es immer völlig okay, wenn jemand eine andere Meinung hat zur Aktie. Das ist ja auch völlig normal. Also niemand auf der Welt wird da deckungsgleiche Ansichten haben. Aber dann bin ich schon manchmal erstaunt, wenn man bestimmte Mails oder auch YouTube-Kommentare bekommt, wo man das Gefühl hat, Menschen fühlen sich persönlich angegriffen, wenn man nicht der gleichen Meinung ist über eine Aktie. Da geht es gar nicht darum, bestimmte Argumente, oder ich teile ja auch oft meine Annahmen, die zu irgendwie darüber zu sprechen. Da wird nur gesagt, man hat ja keine Ahnung und wie kann man denn nur. Und ja, die Argumente fehlen da leider und ich finde es wirklich erstaunlich, wie, ja doch, es fühlt sich so an, als würde diese Kritik an einer Aktie persönlich genommen werden, statt das als Bereicherung zu sehen. Natürlich kann das wehtun. Natürlich muss man sich dann vielleicht hinterfragen, wenn gute Argumente kommen. Aber das ist eben unser Auftrag bei der Geldanlage. Wenn ich das nicht möchte, dann sollte ich vielleicht eher in ETFs gehen. Aber das konnte hier eben wissenschaftlich gezeigt werden. Man neigt eher dazu, auch hier den Menschen zu folgen, die die Aktien genauso sehen wie man selbst. Und das ist natürlich nicht die Quelle, wo man mal neue Inspiration bekommt. Da sollte man in meinen Augen dann eher mal gegenläufige Informationen suchen oder zumindest die, wo man weiß, die schauen sich sowohl die Pro-Seite an als auch die Kontra-Seite. Und was diesen Punkt dann auch noch so stark macht, also das wird hier sogar auch festgestellt, dass es nicht nur auf einzelne Aktien geht, sondern man folgt auch eher den Finfluencern, die ähnliche Verhaltenszüge aufweisen wie man selbst. Aber speziell auf dieses Aktienbeispiel konnte auch festgestellt werden, dass die User, die genau das machen, also stärker in ihrer Echokammer zu sein, dass sie damit auch tatsächlich niedrigere Renditen erzielen. Und diese Studie, das ist dann diese Echo Chambers Studie, die stellt auch fest, dass es sogar auch für professionelle Investoren gilt. Also auch die können sich da anscheinend nicht von frei machen. Und die 10. Erkenntnis ist, dass die Art der Information ziemlich entscheidend ist. Denn die Autoren sagen auch, dass beispielsweise StockTwits und Twitter nicht die einzigen Plattformen sind, wo Investoren Informationen teilen. Und da gibt es auch etwas Literatur zumindest, wo andere Plattformen angeschaut wurden. Und das waren dann Plattformen, die einfach ein anderes Format haben. Und man muss ja auch dazu sagen, auch der Podcast ist ja ein ganz anderes Format, ein viel längeres, ausführlicheres Format, als einfach nur kurze Tweets hin und her zu schicken. Also auch auf Twitter kann man ja sicherlich nochmal längere Informationen teilen, entweder indem man da mittlerweile Geld für zahlt oder mehrere Tweets aneinander heftet. Aber grundsätzlich ist das alles darauf ausgelegt, Informationen ganz stark zu komprimieren und ja, ganz kompakt einfach zu verbreiten. Und diese anderen Studien, das wird auch in diesem Literaturteil genannt, die sind positiver als das, was diese Finfluencer-Studie herausgefunden hat. Und da sagen die Autoren auch, dass das höchstwahrscheinlich damit zu tun hat, dass der Ansatz der anderen Plattformen eben ein ausführlicherer ist. Da werden längere Aktienanalysen geteilt und da kommt man dann tatsächlich auch zu positiven Ergebnissen und zu positiveren Erkenntnissen. Und da kann man tatsächlich auch festhalten, und das war mir auch nicht bewusst, dass es dafür wissenschaftliche Studien gibt, aber das fand ich hier sehr spannend zu sehen, dass hier tatsächlich ein positiver Mehrwert aus ausführlichen Aktienanalysen entsteht. Und die Autoren sagen eben in dieser Studie jetzt auch, dass es davon abhängt, ob Privatanleger davon profitieren, wie eigentlich die Natur der Analyse und die Struktur der Information auf der Plattform, so heißt es wortwörtlich, aufgebaut ist. Und in meinen Augen macht das total viel Sinn, dass das eben ein wichtiger Einflussfaktor ist. Auch eine solche Plattform wie StockTwit sollte man anscheinend aber auch gut nutzen können, sagen zumindest die Autoren. Sie sagen, es scheitert einfach nur daran, dass die Privatanleger es nicht schaffen, die Finfluencer zu finden, die wirklich einen Skill haben, vielleicht auch selber einfach nicht die Fähigkeiten dafür haben. Und würden sie das können, dann könnten sie aber tatsächlich auch von einer solchen Plattform profitieren. Selbst wenn da viele unterwegs wären, die eben keine Ahnung haben, aber wenn man die ignorieren kann, dann würde das ja eigentlich kein Problem sein. Und das sind so die 10 wichtigsten Erkenntnisse, die ich hier natürlich auch komprimiert mal runtergebrochen habe. Und wichtig ist, glaube ich, die Einschränkungen auch einer solchen Studie zu kennen. Ein paar sind, glaube ich, schon klar geworden. Denn wir reden hier über nur eine Studie zu einer Plattform. Und Plattformen sind sehr unterschiedlich. Das, was dort gemacht wird, ist ganz anders als das, was auf YouTube gemacht wird, was in Podcasts gemacht wird, was in Newslettern gemacht wird, was auf Blogs beispielsweise gemacht wird. Dann haben wir auch hier einen begrenzten Zeitraum. Wir haben hier 2013, es war Mitte 2013 bis Ende 2016, also schon mehrere Jahre, aber das ist jetzt auch kein ganz langer 10- oder 20-Jahres-Zeitraum. Das wäre sicherlich auch spannend. Wir sind ja auch im englischsprachigen Raum unterwegs und da möchte ich ja den englischsprachigen Investorenkollegen jetzt auch kein Unrecht tun. Aber was ich mir da manchmal anschaue, wahrscheinlich auch vor allem im US-amerikanischen Raum, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also da können wir in Deutschland fast froh sein, wie gesittet es hier noch zugeht. Also da gibt es wirklich ganz viele unseriöse Versprechen und schnell reich werden. Und da geht es nicht darum, wie man Millionär wird, sondern direkt, wie man Milliardär wird. Und die Leute visualisieren das nur ausreichend und dann klappt das. Und was da alles an Trading-Tipps kursiert. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wilderer Raum. Und in diesem Raum findet hier auch StockTwits statt. Also da habe ich das Gefühl, zumindest vielleicht ja auch subjektiv und eine verzerrte Wahrnehmung, dass wir da in Deutschland etwas besser aufgestellt sind. Aber das sind eben die Einschränkungen. Und wie hier auch klar wird, es gibt andere Studien zu anderen Plattformen und die schneiden nochmal etwas positiver ab, wahrscheinlich weil es da um einen anderen Ansatz geht. Und dann, wenn man jetzt so durch StockTwits geht, dann gibt es noch einen Punkt, den ich ebenfalls kritisch sehe dort, und zwar ist dort eigentlich alles anonym oder größtenteils anonym. Und das ist ja sicherlich auch eine lobenswerte Eigenschaft, dass sowas anonym auch gepostet werden kann. Und ich kann total verstehen, und auch für mich ist es eine Überwindung, über die Themen Finanzen, Geld und so etwas öffentlich zu reden, dass man das nicht unbedingt unter einem Klarnamen machen möchte. Absolut nachvollziehbar. Ich glaube aber auch, dass so etwas wie ein Gesicht und ein Name, also letztendlich auch zu dem zu stehen, was man sagt, daran vielleicht auch gemessen zu werden, dass es tendenziell dazu führt, dass die Qualität eher steigen sollte und dass ganz viele anonyme Profile eine sehr mangelhafte Qualität mit sich bringen. Da gibt es ja auch keine Kontrollinstanz, also wie auch Unternehmen ja einen Markenwert aufbauen und die Marke hegen und pflegen, was damit verbunden wird und sich wirklich Gedanken machen. Das muss man ja nicht, wenn man ein anonymer Account ist. So, vielleicht gehen da auch mal Tipps schief und dann macht man den Account wieder dicht, macht einen neuen anonymen Account auf und dann geht es irgendwie weiter und keiner weiß eigentlich, was hat er mal vor einem Jahr gesagt. Also es gibt sicherlich auch anonyme Accounts auch dort, die gut funktionieren. Ich glaube aber, wenn eine solche Plattform nicht anonym wäre, wofür ich mich gar nicht einsetzen will, ist ja gut, dass es das gibt, aber wenn es so wäre, dass man nur die mal anschaut, die tatsächlich auch vielleicht mit einer gewissen Überzeugung dahinter stehen, sodass sie auch ihr Gesicht dafür hergeben, dann könnte ich mir vorstellen, würde das die Ergebnisse noch etwas verbessern. Also ich glaube, gerade bei 29.000 größtenteils dann auch anonymen Accounts, da wird, glaube ich, auch viel dabei sein, wo vielleicht auch einfach gar keine Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Und ich finde auch, und ich hoffe, das wird bei mir auch immer wieder klar, dass es nichts bringt, blind irgendjemandem zu folgen. Denn allein um herauszufinden, von wem die Tipps irgendwer etwas bringen, braucht man zumindest ein gewisses Basiswissen, also einfach mal so die Gesetze der Finanzmärkte zu verstehen, dass zu unseriöse Renditeversprechen meistens oder zu hohe Renditeversprechen eben meistens unseriös sind, nicht funktionieren oder vielleicht zumindest irgendeinen Haken haben müssen. Und natürlich sind wir nicht für alles Experten, also in vielen anderen Bereichen, da suche ich mir auch Personen, denen ich vertrauen kann, die vielleicht ein ähnliches Wertesystem wie ich haben und die sich da schon mal intensiv mit beschäftigt haben, also so intensiv, wie ich mich mit Finanzen und Aktien beschäftige, da gibt es ja tausend andere Bereiche, wo andere sich intensiv mit beschäftigt haben, auf die ich mich gern verlasse oder wo ich zumindest in der Tendenz Dinge so mache, wie sie es sagen. Ich glaube aber, wenn man eben gar keine Ahnung in einem Gebiet hat, dann ist es schwierig, das zu unterscheiden. Dann braucht man vielleicht eine sehr gute Menschenkenntnis oder man braucht eben zumindest ein grundlegendes Wissen, ein grundlegendes Verständnis oder muss das mal so ein bisschen gegenchecken. Sagt das jetzt nur eine Person oder sagen das vielleicht fünf Personen, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich so stimmt oder ob das eben nur irgendein Urinstinkt bedient. Und das sollte man wahrscheinlich machen, nicht nur einer Person hören, überhaupt nicht blind vertrauen, sondern dass man ein bisschen gegenchecken oder auch einfach selber Wissen aufbauen. Und wenn man dieses Wissen hat, dann fällt es meiner Erfahrung nach auch viel leichter, ja, zu sehen, wer irgendwie Ahnung hat und wer nicht. Also auch im Aktien- und Finanzbereich. Ich bin ja auch ständig, folge ja auch ständig andere Personen. Und wenn man da manchmal Dinge liest, wo man sofort weiß, ja, das ist halt Bullshit und diese Person verbreitet das, dann weiß ich, da muss ich mir jetzt nicht viele andere Tipps oder Analysen anschauen. Also Fehler macht natürlich mal jeder, aber wenn das jetzt irgendwie offensichtlich zeigt, dass da gewisses fundamentales Know-how nicht verstanden wird. Und ich glaube, das wird jeder verstehen, der in einem Bereich irgendwie gut ist oder viel Wissen aufgebaut hat. Man erkennt selber in diesem Bereich relativ schnell, wer da Ahnung hat und wer nicht. Aber ein gewisser eigener Wissensaufbau gehört dann dazu. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, gut für jeden, der diesen Podcast hört. Das ist eine sinnvolle Sache. Selbst wenn die Finfluencer hier alle outperformen würden, braucht man eben immer noch das eigene Wissen, um die ja irgendwie einschätzen zu können. Und ja, allgemein dieses Influencer-Thema. Also ich weiß auch, hoch umstritten, irgendwie ein abstoßendes Wort. Ich habe aber auch das Gefühl, also es gibt dann irgendwie haufenweise Influencer und umgekehrt gibt es dann aber auch wieder den Trend, dass es dann Influencer-Bashing gibt. Also dann finden alle das blöd und dann ist jeder Influencer da, was auch immer. Oder muss sich per se für seinen Berufsstand rechtfertigen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Also ich finde es ja auch erstaunlich, was da im Influencer-Bereich mittlerweile alles groß geworden ist und was für eine Industrie das mittlerweile ist und ja, viele Dinge, die ich da jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Ich finde die Kritik aber dann oder dieses Bashing finde ich auch sehr, sehr undifferenziert. Also indem man dann einfach alle über einen Kamm schert, ich glaube, damit macht man es auch nicht besser. Undifferenzierte Aussagen sind eben oftmals nicht gut und das zeigt ja auch diese Studie. Auch hier gibt es Tendenzen, die auch zeigen, dass es hier kritische Dinge gibt. Dass es auch viele gibt, die einfach Unsinn erzählen und die trotzdem oder gerade deswegen vielleicht, weil sie so einen Unsinn erzählen, mehr Follower anziehen. Aber das heißt eben nicht, dass es für alle gilt und das heißt auch nicht, dass man da für sich keinen Mehrwert draus ziehen kann. Auch glaube ich, sind die Grenzen irgendwo ziemlich schwammig, weil also wer ist denn kein Influencer oder ab wann fängt ein Experte an, ein Influencer zu werden oder vielleicht auch umgekehrt, also offensichtlich kann ja jemand auch beides sein und ein Experte, der jetzt mehr Zuhörer hat oder wo Leute vielleicht Seminare besuchen. Also da würde ich sagen, das ist ja auch irgendwo eine Art von Influencer. Wenn wir jetzt den Influencer meinen, der einfach nur berühmt ist und meint, eine Meinung zu allem haben zu müssen, dann okay. Also wenn da keine Expertise dahinter steckt, sollte uns das im Finanzbereich auch erstmal weniger interessieren. Aber dann ist die Frage irgendwie nicht wirklich, ist jemand jetzt Influencer oder nicht, sondern einfach höre ich jemandem zu, kann ich jemandem zuhören und glaube ich, da macht sich irgendwie halbwegs vernünftige Gedanken, ist ehrlich, ist integer und versteht ein bisschen was von seinem Fach oder ist all das irgendwie nicht der Fall, unabhängig davon, welches Label ich dieser Person jetzt aufdrücke. Und am Ende kommen ja auch alle Informationen, die wir konsumieren, von Menschen. Diese wissenschaftliche Studie, die ich hier zitiert habe, die kommt von Menschen. Wenn ich irgendeinen Beitrag von einem Unternehmen lese, dann muss ein Mensch den geschrieben haben. Wobei natürlich, ja, ich weiß, künstliche Intelligenz wird immer besser. Aber sagen wir mal, das, was wir zu 98% lesen, das stammt eben von Menschen. Und unabhängig auch davon, ob wir denen jetzt das Label Influencer geben oder nicht, einem wissenschaftlichen Studienautor oder einem Redakteur, da gibt es ja sicherlich nochmal andere Standards und deswegen ist es ja auch schön, wissenschaftliche Studien zu haben. Aber am Ende geht es immer darum, dass Menschen irgendeine Information transportieren, dass ich es sehr schön finde, von anderen Menschen diese Information zu bekommen und das natürlich einen Mehrwert hat. Und dieser Mehrwert verschwindet nicht nur deshalb, weil Leute einer Person mehr folgen oder anderen weniger. Und ich finde es auch in vielen anderen Bereichen total bereichernd. Also wenn es vielleicht auch um die Bereiche Wirtschaft geht. Die Wirtschaft ist ja so komplex, die kann ja nicht eine Person irgendwie erklären. Die kann kein Medium, die kann keine Zeitung vollumfänglich erklären. Auch in jeder Zeitung, wenn wir ins Handelsblatt schauen, da gibt es ja zig unterschiedliche Autoren mit unterschiedlichen Expertisen. Und sich diese anzuschauen, diese Expertisen zu nutzen, finde ich total bereichernd. Und ich finde es total bereichernd, dass es in der heutigen Zeit geht. Weil vor 20, 30, 40 Jahren, da war es ja auch nicht so einfach. Also klar, da gab es auch Zeitungen, aber heute gibt es einen ganz anderen Informationszugang und ganz zentral, glaube ich, auch geprägt durch das, was wir heute Influencer nennen. Also ich glaube, da wären viele vor 20, 30, 40 Jahren sehr dankbar dafür gewesen, die vielleicht auch in ihrem Umfeld nicht unbedingt die Experten haben oder überhaupt Leute haben, mit denen sie sich zum Thema Aktien oder Finanzen so austauschen können. Heute können wir genau das machen, übers Internet. Wir können Podcasts hören, wir können YouTube-Videos schauen, wir können uns Blogs durchlesen. All das ist in meinen Augen eine hervorragende Möglichkeit, eben wenn man weiß, damit richtig umzugehen. Und natürlich kann da auch mal Blödsinn dabei sein, aber also, wie wird man es denn sonst machen? Man kann da auch mit Freunden drüber sprechen und ich bin sicher, da ist auch mal viel Blödsinn dabei bei einigen Themen oder das wäre sehr unrealistisch, dass man für alles die Experten im Freundeskreis hat. Aber gut, das ist nochmal so mein Blick auf dieses Influencer- oder auch Finfluencer-Thema, wo ich glaube, da sind definitiv einige Punkte, die mir auch missfallen in der aktuellen Entwicklung, aber auch einige, wo man deutlich differenzierter drauf gucken kann. In jedem Fall hoffe ich, dass diese Podcast-Episode gefallen hat, dass vor allem diese 10 Erkenntnisse haften geblieben sind. Ich gehe sie nochmal ganz schnell durch. Erkenntnis 1 war, dass es eine Beständigkeit gibt in dem Skill. Erkenntnis 2, die meisten underperformen tatsächlich. Erkenntnis 3, es gibt aber auch etwa ein Viertel in dieser Studie jetzt gute Finfluencer. Erkenntnis 4, die gut sind, sind tendenziell weniger aktiv als die schlecht sind, die eigentlich dann zu allem eine Meinung haben. Erkenntnis 5, die gut sind, sind auch etwas skeptischer bzw. relativ ausgeglichen, was positive und negative Einschätzungen angeht. Und die weniger Ahnung haben, neigen dazu eher zu optimistisch zu sein. Erkenntnis 6, Selbstdenken und unabhängig von Trends und Kursentwicklung zu agieren, kennzeichnet ebenfalls die aus, die Fähigkeiten haben. Erkenntnis 7, je weniger Skill man hat, desto mehr Follower in der Tendenz. Eine reine Durchschnittsaussage, wo es dann immer mal Abweichungen gibt. Erkenntnis 8, die Tipps führen zu Überreaktion, meistens im positiven Bereich, aber auch manchmal in dem negativen Bereich. Erkenntnis 9, Echokammern schaden uns und schaden der Rendite. Und Erkenntnis 10, die Art der Information zählt. Also wie verkürzt oder auch wie ausführlich bekomme ich eine Information und die ausführlichen Informationen scheinen deutlich besser zu funktionieren. Damit soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören. Weiterführende Links findest du in der Podcast-Beschreibung unterschiedlichster Art. Beispielsweise, wenn du mehr Informationen bekommen möchtest, vielleicht am Anfang stehst, dein Depot selbst aufbauen möchtest, schau gerne in der Academy vorbei. Ob du vielleicht mal in konkrete Aktienanalysen reinschauen möchtest oder ob du mal auf der Suche nach einem Depot bist, all solche Informationen findest du dort. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.